Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Heute kommen wir zum dritten Teil unserer Serie zur politischen Kultur des Feudalkapitalismus mit dem Titel Der Algorithmus, der die Welt beherrscht. Es gibt viele Mechanismen und Funktionen, die das menschliche Leben nicht nur erleichtern, sondern es auch bereichern, weil sie dessen Möglichkeiten und Freiheiten ausweiten und die Arbeit der Menschen verbesserten und ihre Bedürfnisse immer vielfältiger und differenzierter werden ließen. Aus den Lebensverhältnissen der Tiere haben sich die Menschen nicht durch eine höhere oder bessere Gewalt gegenüber ihrer Natur hervorgetan, nicht durch soziale Standards oder höhere Bewusstseinsformen, sondern durch ihre Intelligenz, mit der sie ihre natürlichen Grundlagen selbst in die Zusammenhänge entwickelten, die ihnen zugute kamen. Sie stellten natürliche Beziehungen für sich selbst her und setzten sie auch in der ihnen eigenen Art und Weise neu zusammen, damit sie in einer übermächtigen Natur überhaupt leben konnten und die Naturgewalten zu beherrschen lernten. Gerade weil die Natur ihre Lebensquelle und von daher immer gewaltiger als sie ist, mussten sie durch ihre Intelligenz mächtig werden, um als Mensch existieren zu können. So wurden sie selbst zu einer Naturmacht, bildeten durch ihr gesellschaftliches Zusammenwirken einen menschlichen Reichtum, das ihre Kultur zu einem Lebensverhältnis werden ließ, das ihr Leben sachlich und menschlich ausmacht. Es war ihr Wissen über die Zusammenhänge und Funktionsweisen der Natur, worin sich die Fähigkeiten und Eigenschaften ihrer Arbeit vergegenständlichten und fortbildeten. In den Gegenständen ihres Lebens genossen sie die Produkte ihrer Erkenntnisse über die Elemente und Kräfte der Natur und erfuhren in ihrem Reichtum den Sinn und Nutzen ihrer Geschichte. Ihre Bedürfnisse entwickelten sich mit dem Nutzen ihrer Produktivkraft, und dieser entwickelte sich mit der Intelligenz ihrer Bedürfnisse. Es entwickelten sich so die Sinne für ihre Gegenstände mit der Reichhaltigkeit ihrer Kultur. In den Gegenständen ihres Lebens genossen sie die Produkte ihrer Erkenntnisse über die Elemente und Kräfte der Natur und erfuhren in ihrem Reichtum den Sinn und Nutzen ihrer Geschichte. Ihre Bedürfnisse entwickelten sich mit dem Nutzen ihrer Produktivkraft und dieser entwickelte sich mit der Intelligenz ihrer Bedürfnisse. Es entwickelten sich so die Sinne für ihre Gegenstände mit der Reichhaltigkeit ihrer Kultur. Sie schufen sich selbst ein immer wirtschaftlicheres Kraftverhältnis in ihren Produktionsmitteln, das weit über die natürliche Kraft der Menschen hinauswuchs. Die Synergie ihrer Arbeit wurde menschlich, weil ihre Funktionen durch ihre Lebensinteressen bestimmt waren. Ihre Beziehungen untereinander wuchsen im Zusammenwirken ihrer Arbeit und in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse, und sie machten ihre Geschichte durch die Ergänzung ihrer sinnlich wie geistig unterschiedlichen Beiträge. Die Geschichte der menschlichen Gesellschaft gründet auf einem Reichtum, in welchem der Stand der Entwicklung ihrer Lebens- und Arbeitsmittel gegenständlich ist. Jede ihrer Geschichtsepochen resultierte aus den Umwälzungen in der Entwicklung der Produktionsmittel, war immer eine Revolutionierung ihrer gesellschaftlichen Zusammenhänge durch die Revolutionierung ihrer Arbeitsformen, durch einen Entwicklungssprung in der Wirtschaftlichkeit ihrer Werkzeuge. Die erste industrielle Revolution begann mit einer Maschine, welche die Dampfkraft so umsetzen konnte, dass ihre Bewegungsabläufe die Arbeit der Menschen in völlig neue Dimensionen von Kraft und Zeitaufwand brachte und damit nicht nur diese, sondern ihre ganze gesellschaftliche Form völlig veränderte. Die Dampfmaschine konnte die eigene Bewegung durch ein System aneinander gekoppelter Ventile steuern, wodurch die Dampfkraft so kanalisiert wurde, dass bisher Menschen unmögliche Kraftaufwendungen angewandt werden konnten und die praktische Arbeit der Menschen wesentlich leichter und schneller erledigt wurden. Es waren Algorithmen, welche die Steuerung der Ventile durch ihr genau ausgemessenes Hebelwerk betrieben, den Zeitpunkt der Öffnung oder Schließung ihres Durchsatzes so einrichteten, dass eine optimale Nutzung dieser Kraft möglich war. Das Industriezeitalter war geboren und die Berechnung der Arbeitsleistung pro Mensch und Produkt wurde zu ihrer allgemeinen wirtschaftlichen Funktionseinheit. Ein Algorithmus gründet auf einer Abstraktionskraft des Verstandes, die eine Funktion auf eine andere bezieht und darin bestimmte Regeln befolgt und im Resultat als Fortschritt im Lebensstandard der Menschen zurückkommt. Diese Regeln müssen der wirtschaftlichen Funktion ihrer Anwendung entsprechen, also in dem Sinne funktionieren können, wie sie die menschliche Arbeit erleichtern und ihren Aufwand reduzieren. In den immer komplexer werdenden Maschinen pflanzt sich daher auch die Abstraktionskraft einer Funktion fort, die eine Verwendung jedweder Kraft für den verschiedensten Zweck ermöglicht, sich selbst einregeln kann, indem sie unter bestimmten Bedingungen selbst Entscheidungen fällt, wie sie von allgemeinen wirtschaftlichen Vorgaben zu verallgemeinern waren. Es entstanden selbsttätige Regelwerke, Automaten, welche die Manufakturen der Handwerke durch Großantriebe und kybernetische Interaktionen in industrielle Produktionsanlagen verwandelten. Das macht Sinn, soweit diese Entwicklung auch bei den Menschen ankommt, sie von aufwendiger Arbeit befreit und ihre Bedürfnisse befruchtet, ihre Sinnbildung bereichert. Doch in der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt sich jede gesellschaftliche Entwicklung durch ihre Privatform, durch die Teilung der Arbeit in unzählige Privatarbeiten, durch die gesellschaftliche Isolation der Erzeuger und Verbraucher, die nur auf den Märkten über das gesellschaftliche Mittel des Warentauschs, dem Geld, vermittelt sind, ihre Arbeit nur durch Geld entlohnt und nur durch Geld angeeignet werden kann. Geld war aus dem Schatten des Warentauschs hervorgetreten, indem es allgemein hierfür nützlich wurde, weil es sich der einzelnen Wertform der Ware und ihrem konkreten Nutzen, ihrem Gebrauchswert entziehen und sie dennoch vermitteln konnte. Die gesellschaftliche Entwicklung der Arbeit wurde daher zu einer gesellschaftlichen Entwicklung des Geldes, und damit wurden auch Nutzen und Sinn der Arbeit voneinander getrennt und in verschiedene Lebensräume zwischen Arbeitsstätte und Konsum aufgeteilt. Arbeit musste nicht mehr unbedingt sinnvoll sein und Konsum nicht unbedingt sinnbildend. Der Aufwand der Gesellschaft zur Erzeugung ihrer Produkte und die Kultur ihrer sinnlichen Beziehungen entfernten sich voneinander und bildeten zwei getrennte Welten. Sinn hatte, was körperlich ansehnlich war, und nützlich war, was einfach durch sich selbst funktionierte und Geld einbrachte. Was ansehnlich machte und Geld vermehren konnte, erscheint dann unmittelbar fortschrittlich und die Algorithmen, die das ermöglichten, sind von daher durch sich selbst schon erfolgreich. Geld führte zusammen, was die isolierten Gebräuche und Welten trennte, und von daher ist man auch in der allgemeinen Auftrennung der Lebensbeziehungen weitergekommen und hat das Wirtschaftswachstum durch das Geldwachstum bestimmt. Das Wertwachstum des Geldes verlangte zunächst auch die Ausdehnung der Märkte, einen Reichtum an Gebrauchswerten, so dass es mit seiner Anreicherung zugleich die sinnlichen Beziehungen der Menschen bereicherte, allerdings eben auch nur im Sinne seines Geldwachstums, also durch den Ertrag, den Geld auf den Märkten erzielen konnte. Der Geldvermehrung hätte aber immer nur eine Produktvermehrung entsprechen können, wäre Geld als bloßes Zahlungsmittel für das vermehrt worden, was an Gütern auf dem Markt anzutreffen war. Nur dadurch, dass es als Vorschuss für eine Produktion eingesetzt wurde, die durch ihren Nutzen für den Geldbesitzer ihn bereicherte, indem es in produktive Maschinen investiert wurde und die Lebenskosten der Arbeitskräfte für seine Produktion bezahlte, konnte sich das Zahlungsmittel nicht nur auf den Warenmärkten vermehren, sondern sich auch über den Zahlungsverkehr selbst mächtig machen. Dadurch, dass es Investitionen in Arbeitskräfte und Maschinen finanzieren konnte, die mehr einbrachten, als sie kosteten, war es im Nachhinein der Produktion mehr wert als zuvor. Die Kosten für die Produktion, der Preis der Arbeit und der Wert ihrer Produkte waren somit aufgeteilt in den Wert der Produktion einerseits und in den Wert der Produkte andererseits in den Arbeitsmarkt und den Warenmarkt. Der Kapitalvorschuss brachte also so viel Mehrwert ein, wie der damit produzierte Wert über die Lebenskosten der Arbeiter und die Amortisation der Technologie und Verwaltung hinausreichte. So war die Produktion für diesen Mehrwert eben auch zur reellen Grundlage des Wertwachstums geworden. Und besonders die Entwicklung der Technologie trug dazu bei, dass man mit immer weniger Arbeitsaufwand immer mehr produzieren, also durch Kapitaleinsatz in die technologische Entwicklung viel Geld machen konnte. Es bedurfte indes relativ weniger technologisch geschulter Menschen, um die Automatisierung und Beschleunigung der Produktionsmittel voranzutreiben, um ihre Effizienz zu verbessern und durch neue Algorithmen weiterzuentwickeln. Die Arbeit der einzelnen kompakten Intelligenz muss nicht ihrer Anwendung und Verwertung entsprechen, sie ist immer wertvoll, Von einer zweiten industriellen Revolution sprach man daher, als die Algorithmen selbst zu Maschinen wurden, als der Schaltautomatismus durch fototechnologische Fortschritte selbst immateriell wurde, als elektronische Schablone in der Form von Chips mit geringstem Kraft- und Materialaufwand beliebig oft kopiert werden konnten und in den verschiedensten Computern die unterschiedlichsten Funktionen beherrschte. Deren Universalität in der Wirkung auf die Arbeit benötigte relativ zu ihrem Arbeitsaufwand verschwindend wenig gesellschaftlicher Mittel. Der Verschleiß der Automaten steht in keinem relevanten Verhältnis zu ihrer Produktivität. Der Kapitalvorschuss hierfür war pro Anwendung durchschnittlich so gering, dass man ihn vernachlässigen könnte, wäre die Gesellschaft in der Lage, den Aufwand zur Entwicklung der Technologie und Infrastruktur sinnvoll zu organisieren, aufzuteilen und die hierfür notwendigen Materialien zu bevorraten. Der Wert pro Produkt wäre so minimal, dass seine eigentliche Produktion lediglich aus der Reproduktion der Menschen zu finanzieren gewesen wäre. Das Geld hätte allein den Wert der menschlichen Arbeit, den Selbsterhalt der Menschen zu begleichen, wären ihre Produkte nicht weiterhin nur auf dem Markt zu haben. Doch als gesellschaftliches Mittel jedweder Beziehung und Entwicklung, als Maß der Werte und Maßstab der Preise, behielt das Geld seine Verwertungsmacht und wurde selbst zum Objekt einer Spekulation auf den Geldwert selbst, auf Währungen und Eigentumstitel. Die Realökonomie, die auf dem Verhältnis von werthaltigem, konstantem Kapital und den Lebenskosten der Menschen gründete, unterlag immer umfassender der Finanzmacht, die der Mehrwert vor allem auf den Kapitalmärkten darstellte. Mit der Globalisierung des Kapitals hat sich diese Macht allgemein durchgesetzt und die Arbeit der Menschen weltweit beliebig austauschbar gemacht. Ihr Selbsterhaltungswert konnte in den einzelnen Nationen auf das niederste Niveau gedrückt werden, während durch die Kapitalmacht der Finanzmärkte die Staaten selbst politisch gebeugt wurden, nur um ihre Wertlage auf dem Weltmarkt noch halten zu können. In den ärmeren Ländern wurden die Menschen zu Lohnsklaven, in den reicheren zu Dienstleistern, die ihre Löhne vor allem an Nutzungsgebühren, an Lizenzen, Miete, Steuern und Pacht abzuführen hatten und damit dem Geldkapital einen Mehrwert im Nachhinein der Produktion, eine Grundrendite einzubringen. Der Lohnempfänger in den Dienstleistungsgesellschaften wurde partiell zum Partner für das Wertwachstum, soweit er vom Wohlstand seiner Nation zehren konnte, und der Arbeitslose wurde gesellschaftlich abgestraft, zum psychologischen Zaunpfahl, mit dem das Kapital jeden Menschen zu bedrohen verstand, um seine Arbeitsstelle wie eine Trophäe vorzuführen und um billige Löhne auszuhandeln. Inzwischen spricht man von einer dritten industriellen Revolution, einem gesellschaftlichen Umbruch durch Kommunikationstechnologien, wodurch die hierarchischen Strukturen in horizontale gewandelt und eine dezentrale Gesellschaft überhaupt ermöglicht würde. Jeremy Rifkin zum Beispiel befindet, dass das Zusammentreffen von Internettechnologie und erneuerbaren Energien zu einer Umstrukturierung der zwischenmenschlichen Beziehungen von vertikal zu lateral zur Folge habe. Das Adjektiv lateral soll das Merkmal einer Gesellschaft sein, in der die Menschen Seite an Seite leben, gleichberechtigt, auf gegenseitige Hilfe angewiesen, sich in ständigem Austausch entwickeln.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and
share the mountains that we move. Caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, breaking all myself, searching, searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind.
von der bürgerlichen Gesellschaft der Menschen zum Zwischenmenschen einer feudalen Wertegemeinschaft. In der Partnerschaft mit dem Wertwachstum scheint es einen Wohlstand zu geben, der nicht unbedingt verdient werden muss, weil das Geld ja auch eine ungeahnte gesellschaftliche Kraft entwickelt. In diesem relativen Wohlstand erscheint es als eine eigenständige Lebensgrundlage, die jeder haben kann, wenn er sich nur an der Wertschöpfung entsprechend beteiligt, wenn er das Geld, das er über das Lebensnotwendige hinaus besitzt, eben auch richtig anlegt. In dieser Welt des Geldes wird das Leben zwar bequemer, aber auch leerer und einfältiger. Die Hoffnung auf zwischenmenschlichen Ausgleich durch einen technisch ermöglichten kommunikativen Fortschritt gründet eben darauf, dass die Menschen sich auf diese Weise besser aufeinander beziehen und verständigen und durch ihr zwischenmenschliches Erleben bereichern können. Das erweckte die Vorstellung, dass sich dadurch die Gegensätze ihrer Lebens- und Arbeitswelten, ihres Arbeitslebens und ihrer Konsumwelten also auch irgendwie versöhnen ließen, dass sich also die Menschen durch die zwischenmenschliche Kommunikation nicht nur näher kommen, sondern sich dabei über ihre existenziellen Gegensätze und Kämpfe hinweg persönlicher begegnen und hierdurch eine menschliche Gemeinschaft gegen die Bedingungen ihrer Märkte entwickeln könnten. Das unterstellt, dass es wirklich eine Zwischenmenschlichkeit gibt, die ohne Bedingung selbst sich verwirklicht und verweltlicht, dass die Gegenwärtigkeit der sprachlichen Beziehungen über die Bedingungen der Konkurrenzen und Notlagen hinweghelfen und sich darin auch auflösen lassen. Doch gerade ohne diese Bedingungen werden solche Beziehungen selbst bedingungslos. Wer sich zwischenmenschlich vergemeinschaftet, gerät in eine andere Abhängigkeit, die nicht minder total ist als die existenzielle, weil er oder sie sich selbst als Mensch auch existenziell nützlich und verfügbar halten, im Zwischenmenschlichen stimmig sein muss. Solange es keine wirklichen gesellschaftlichen Beziehungen gibt, worin die Menschen nicht nur durch ihre Person, sondern durch ihre Arbeit und Lebensäußerung, durch ihre gegenständliche Lebenswelt und Genussfähigkeit, durch ihre gesellschaftliche Wirklichkeit menschlich verbunden sind, müssen sie ihre Gesellschaft durch eine Lebensgemeinschaft ersetzen, in der ihre persönlichen Eigenarten selbst zur Sache werden, zu einem Gegenstand ihrer Selbstwahrnehmung, der für deren Sinn und Zweck nutzbar sein muss. Solange es keine gesellschaftliche Wirklichkeit gibt, worin sowohl der wirkliche Nutzen als auch der Sinn der Menschen füreinander wie für ihre Sache eine gesellschaftliche Existenz hat, ist der zwischenmenschliche Ausgleich, den sie suchen, nichts anderes als die Flucht in eine gesellschaftslose Gemeinschaft, in der sie sich als Objekte wechselseitig nutzen, füreinander Objekt sind, wo sie ihre Subjektivität suchen. Sich also in Objekt-Objekt-Beziehungen entwickeln und sich ihre Subjektivität wechselseitig durch die Objektivität ihrer Gemeinschaft einverleiben und in der Entwicklung ihrer Selbstbezogenheit auch streitig machen. Geschichte tritt hierbei nur noch als Ereignis im Leben der Menschen auf und die Ereignisse werden zum Event eines kommunikativen Fortschritts, der sich so konstruiert, dass er dem Möglichen dient und das Notwendige aus sich heraussetzt. Alles muss dann dem Nutzen eines Zusammenhangs dienen, in welchem jede Wahrnehmung als Selbstwahrnehmung des zwischenmenschlichen Erlebnisses zurückkommt, jede Erkenntnis, ihre Liebe zueinander und zu ihren Sachen schon darin aufgehoben ist, dass sie in diesem Erleben schon geborgen ist, wenn man ihren Sinn zu verbergen versteht. Im zwischenmenschlichen Erleben produzieren die Menschen eine Lebenswelt, worin sie sich frei erscheinen können, weil sie sich darin geborgen fühlen, solange sie sich einander gegen andere Lebenswelten und für sich versichern können. Doch in solcher Freiheit vollziehen sie nur deren Bestimmung. Wo Leben nur noch Erlebnis sein kann, wo es nur für sich auftreten kann, muss es für sich stimmig gemacht werden, muss es stimmen, weil es einer gesellschaftlichen Isolation entspringt, worin die wirkliche Existenz der Menschen dadurch überwunden sein soll, dass sie zwischenmenschlich aufgehoben wird. Doch solche Zwischenmenschlichkeit kann nur aus sich selbst schöpfen, kann selbst nur Grund und Folge ihrer Gemeinschaft sein. Jeder Moment erscheint darin als etwas Allgemeines, jeder Augenblick geschichtlich. Das geschichtliche Kontinuum ihrer Beziehungen, ihre wirkliche Sinnbildung, ist darin unerkennbar an die abstrakte Form des Zusammentreffens von Menschen zwischen Menschen abgegeben. An die Dichte von persönlichen Anwesenheiten, durch welche sie füreinander nur sinnlich sein können, wenn sie ihre Sinnlichkeit auch jeder für sich und damit gegen den anderen zu nutzen verstehen. was sie füreinander darin an Sinn bilden, existiert nach wie vor in der Konkurrenz zu anderen Menschen, betreibt nach wie vor die Entwicklung eines Nutzens, der die Getrenntheiten ihrer Lebenswelten insgesamt bestärkt, weil sie weiterhin im Maß der Dichte ihrer Begegnungen ihr Leben wechselseitig vernutzen und unter der Hand voneinander isolieren. Wo Menschen in eine Gemeinschaft flüchten müssen, die nicht zugleich Gesellschaft sein kann, gleichen sie sich an, um zumindest füreinander stimmig und in Stimmung zu sein. Doch in der Angleichung sind sie nicht mehr wahrnehmbar, weder für sich noch für andere. Sie vergleichen sich im Allgemeinen, weil sie sich durch ihre Besonderheit hiergegen als Mensch wahrnehmen, eben auch nur als etwas Besonderes wirklich wahrgenommen werden können. Im Vergleich erst entsteht ihre Egozentrik, ihre besondere Persönlichkeit, denn was sie darin vermitteln, können sie nicht wirklich durch sich sein, und was sie hierdurch bekommen, ist der besondere Sinn, den sie für sich haben müssen, nur um im Vergleich zu bestehen, mit anderen gleich zu sein. Vergleichen kann man nur Verschiedenes, und das wird sich daher auch selbst gleich, weil es sich darin auch wirklich aufhebt. Die Menschen gleichen sich dadurch an, dass sie einander allgemein nützlich sind, indem sie etwas Besonderes sind. Dadurch also, dass sie in ihrer Besonderheit gegeneinander konkurrieren, sich voneinander abstoßen, um sich in ihrem Vergleich zu produzieren, sich dadurch zu veredeln, dass sie ihren Selbstwert durch ihr wechselseitiges Selbsterleben bestärken und vermehren. Es ist wie auf dem Warenmarkt. Gerade was sie besonders anmacht, was ihr zwischenmenschliches Erleben reizvoll sein lässt, reduziert sich schnell auf die Gewohnheit, die sich einstellt, sobald es sich im Selbstgefühl erschöpft hat. Das Gefühl für sich muss ständig neu erworben werden, um in Beziehung zu sein. Die Menschen müssen um diese konkurrieren, um sich nicht minderwertig zu fühlen, eben um ihren Selbstwert zu erhalten, müssen sich behaupten, um durch ihre Selbstbehauptung auch wieder ein Gefühl für sich zu bekommen. Es werden solche Selbstgefühle allein durch eine zwischenmenschliche Kommunikationsform gehalten, in der die Menschen allgegenwärtig als bloßes Selbsterleben in Raum und Zeit, also in leeren Selbstverständlichkeiten aufgehoben sind, in der alles wie Selbstverwirklichung erscheinen kann, was sich aus den Verhältnissen isolierter Selbstbestimmungen ergibt, was also lediglich vergemeinschaftete Egozentrik ist, die ausschließlich ihre Selbstveredelung zu betreiben sucht. Was sie dabei wirklich als ihre Lebensplanung in zwischenmenschlicher Geborgenheit ansehen, ist nichts anderes als der Versuch, dem Sog einer gesellschaftlichen Nichtigkeit zu entkommen, Selbstwert als private Persönlichkeit zu bilden, wo der gesellschaftliche Mensch durch seine existenziellen Verhältnisse praktisch entwertet ist, weil seine Arbeit mit zunehmender Automation auch wirklich immer wertloser wird. So herrschen die Fiktionen sowohl kulturell im Zwischenmenschlichen wie auch ökonomisch in den Brutstätten des Geldes. Der Wert des Geldes wird immer fiktiver, weil es immer weniger reale Beziehungen vermitteln kann, weil auch das Mehrprodukt immer wertloser wird und Mehrwert sich vor allem nur noch in der Macht der Eigentumstitel, im Privatrecht des Eigentums fixiert und sich in die Vorschüsse in eine unerreichbare Zukunft verlagert und hierdurch die Lebenszeit der Menschen durch Staatsverschuldungen schon jetzt abkassiert, die dafür in ferneren Zeiten arbeiten sollen. Mit der sogenannten Globalisierung des Kapitals hat sich die Gegenwart der Menschen, die Gegenwärtigkeit ihrer Beziehungen und Verhältnisse in die bloße Vorstellung einer wirklichen Realisierung dessen, was einfach nicht vorhanden ist, weil es nicht mehr wirklich sein kann, zu einem Glaubensverhältnis entwickelt. Das Zwischenmenschliche erscheint wie eine übermenschliche Notwendigkeit des Lebens. Der Zwischenmensch ist zu einem persönlich auftretenden Übermenschen, zu einem großen Bruder in allen Fragen des Lebens geworden. Und es hat sich der Geldbesitz als bloßes Kreditsystem, als Schuldgeldsystem weit über seine realen Beziehungen hinaus entwickelt, sich selbst zur Kulturmacht entwickelt, der zunehmend auch die Staaten und ihre Regelwerke subsumiert sind. Der Druck auf die Staaten und der Staaten auf ihre Bevölkerung wurde zum Brennpunkt einer Negativverwertung, die aus dem Mangel entstanden war, dass im Maß der Entwertung der Arbeit auch der Konsum entwertet wird und anwachsen müsste, um die allgemeine gesellschaftliche Vermittlung, die Mitte der Gesellschaft, das Geld noch entwert zu halten. Die ungeheure Verschuldung, welche im Lebenskreislauf der Menschen durch die gesellschaftlichen Probleme der entwerteten Wertproduktion entsteht, kann nicht mehr durch ein gesellschaftliches Wachstum beglichen werden. Der sogenannte Generationenvertrag, der die Rentensysteme bestimmt, kehrt sich in sein Gegenteil. Die Generationen werden selbst zum Träger einer Utopie, das die Zukunft bringen soll, was schon die Gegenwart nur noch vernutzen kann. Und das ist ihre Falle. Es macht die Menschen abhängig von der Funktion des Ganzen, des Systems als solches, worin sich der Glaube an das System, an eine unbestimmte, aber mächtige Zukunft, der Glaube an ein gigantisches Zahlungsversprechen vorstellt. Die Menschen sollen ihre Lebenskraft und Lebenszeit für den Erhalt des allgemeinen Machtmittels eines Schuldgeldsystems, eines Feudalkapitals abtreten, für das Nichtungspotenzial einer Geschichtslosigkeit des Geldes arbeiten, um seinen Anachronismus zu unterhalten. Die Ideologie vom ewigen Nutzen und der Funktionalismus seiner Verwertung. Tatsächlich hat sich mit der Entwicklung der Kommunikationstechnologie einiges geändert. Nicht, weil die Sprache auch immer schon den Verstand befördern würde, sondern weil die Verständigung selbst versachlicht wurde. Alles ist mit jedem Menschen kommunizierbar geworden, weil Kommunikation selbst zu einer grenzenlosen Sache geworden ist, weil ihre Mittel als Werbemittel existieren für eine Welt, die um ihre Konsumenten, um den Absatz ihrer Produkte kämpft, von denen es immer öfter zu viele gibt und immer weniger Menschen, die sie sich auch leisten wollen. Solche Kommunikation besteht aus bloßer Information und Manipulation, soll die Trennung von Sinn und Nutzen überbrücken, indem sie deren Einheit behauptet und vorstellt, weil sie durch ihre Anreize die Verwertung der Produktion antreiben soll. Das kulturelle Leben der Menschen ist ihr Medium, um ein Wertwachstum in Gang zu halten, das anders nicht mehr zu halten ist. Die Lebensmittel selbst werden nämlich immer wertloser, je billiger die Arbeit wird, je weniger Lohn bezahlt wird und je automatisierter sie hergestellt werden. Und wenn sie hergestellt sind und nicht abgekauft werden, werden sie auch sinnlos und nicht mehr für die Menschen nützlich. In der Verselbstständigung der Konsumtion stellt sich dar, dass die Produktion selbst nicht wirklich für die Menschen ist, dass ihr Leben selbst nur ein bloßes Mittel des Verwertungszwangs des Kapitals ist, das jetzt auf die Bedürfnisse der Menschen übergreifen und sie selbst vernutzen soll, für die es eigentlich nützlich sein sollte. Nicht nur das Bedürfnis und die Arbeitskraft der Menschen steht im Fokus des Kapitals. Das Leben der Menschen selbst und das ihrer Natur ist zum Mittel des Wertwachstums geworden. Es ist der Zwang einer abstrakten Allgemeinheit, der den Lebensprozess entzweit und seine Verhältnisse entleert. Der Zwang einer abstrakten Vermittlung, die schon das Geld vollzieht und die das Kapital in allen Konsequenzen nutzt und fortentwickelt. In der Entzweiung fallen die notwendigen Verbindungen aus, wenn sie nicht auf irgendeiner Ebene in einer anderen Form funktional zusammengehalten werden. Jeder Nutzen verbraucht sich, gleich ob er geistig oder materiell ist, wo er ohne Sinnbildung seinen Sinn verliert, nur mehr einen im äußerlichen Zweck veräußert. Im Wissen um seine Funktion, in der Technik der Manipulation von Mensch und Natur oder im Algorithmus einer Maschine lässt er sich beliebig wiederholen. Hierin verbraucht sich der Stoff, der Sinn, den er haben kann, denn hier zehrt er ihn auf Dauer und dauerhaft auf, wird sein Zweck zur bloßen Gewohnheit und verliert darin seine Substanz. Er wird zu einem Selbstzweck, der sich durch seine Alltäglichkeit bestätigt, der die Dinge entsinnlicht und gerade dadurch von sich abhängig macht, als bloße Funktion an Bedeutung gewinnt, was er an Sinn verliert. Die Natur der Verhältnisse gibt es zurück, was ihr in der Zerteilung ihrer Sinne entzogen wird, erscheint als Notwendigkeit, das Entzweite durch Masse zu gewinnen. Und wo das Notwendige zum Gebrechen wird, muss es im Zweck einer abstrakten Ganzheit formell bestärkt werden, damit es noch funktionieren kann. Da werden die Inhalte immer gleichgültiger, ihr sinnlicher Gehalt immer abstrakter, nur um die Lebensnot zu bewältigen, die in der Widersprüchlichkeit ihrer Verwertung immer wieder neu entsteht. Den Wert als solchen gibt es nicht wirklich, man kann ihn nicht besitzen. Im Kapitalismus ist man nicht reich und mächtig, weil man Geld, Güter und Luxus besitzt, sondern weil man seinen Besitz zur Anwendung für die Vermehrung von Geld nutzen kann. Es ist also nicht so, dass die Geldgier der Menschen, ihre Profitsucht, die Verwertung bestimmt. Die mögen sie haben oder nicht, mit Geld kann man immerhin für eine ganze Weile ganz gut, wenn auch ziemlich öde, leben, indem man es einfach nur ausgibt, es verbraucht und also schnell wieder arm ist. Der Zwang zur Verwertung von Geld steckt in ihm selbst, weil es letztlich nur einen ideellen Reichtum, einen unwirklichen Reichtum darstellt. Der Zwang zur Verwertung von allem, was ist, entsteht durch den Geldwert selbst, der tatsächlich ja nur in den Preisen der Waren auftritt, die beständig gegeneinander konkurrieren, heute wertvoll erscheinen lassen, was morgen wertlos ist. Es ist riskant, Geld zu besitzen, ohne es zu verwerten. Was man hat, wird mit der Zeitdauer, worin es festgehalten wird, durch die Konkurrenz der Preise immer wertloser. Wer es nicht anwendet, fällt aus dem Markt, weil man Wert nicht wirklich besitzen kann, weil es sich im Konsum entwertet und daher immer wieder der Produktion neuer Gebrauchswerte bedarf. Doch auch die Produktion selbst wird mit dem Lauf der Zeit immer wertloser. Mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, mit der stetig fortschreitenden technologischen Intelligenz, wird Arbeit für die Menschen an sich immer wirtschaftlicher. Aber obwohl auch die Agenturen des Kapitals davon zehren, wenn ihnen die sogenannte Rationalisierung ihrer Produktion kurzfristige Marktvorteile verschaffen, so sind sie hierdurch doch zugleich ganz wesentlich bedroht. Mit dem Wirtschaftswachstum der Arbeitsmittel, mit der Aufwandsersparnis der Verwertungsagenten wird alleine schon zum Erhalt der Verwertung ein Wertzuwachs nötig, der den Menschen mehr zumutet, als Technologie ihnen an Arbeit abnimmt. Mit jeder besseren Funktionalität der Produktionsmittel wird ihre Arbeit wertloser und würde sie tendenziell von ihrem Aufwand befreien, wäre die Wertproduktion, die bloße Geldschöpfung, nicht das höchste Interesse an ihrer gesellschaftlichen Arbeitsform. Die Produktion der Lebensmittel wird billiger und der Wert, den die dafür bezahlte Arbeitskraft bei gleicher Arbeitsdauer produziert, größer. Doch solcher Mehrwert beruht auf der Entwertung der Produkte für den Arbeitsmenschen. Mit dem Fallen der Produktpreise, der Lebenskosten, konnte der Mehrwert zwar relativ anwachsen, es wurde aber das Geld zugleich zum Medium seiner Entwertung auf den Warenmärkten. Der Wertzuwachs des Kapitals wird zum Zuwachs an Unsinnigkeiten für die Menschen, zu einer Produktmasse, die sich nicht in der Geldzirkulation auf den Warenmärkten verwerten lässt und deshalb im Umlauf des Geldes auf den Kapitalmärkten durch den Wert seiner potenziellen Anlagemöglichkeiten eben als Kreditkapital, als Schuldgeld im Wert halten und anwachsen konnte. Indem die überproduzierten Produkte vernichtet wurden, wurde dessen Wert vermehrt und der Geldwert zugleich an seine Untergrenze getrieben, an die Grenze der Selbsterhaltung der Menschen, an den Wert ihrer Reproduktion. Je weniger Wert die darstellte, desto mehr Wert konnte das Kreditkapital aufhäufen, allerdings nur so weit, wie der Kreditbedarf auch anwuchs. Und das ist der Pferdefuß des Kapitalismus. Nur der Staat kann da eingreifen, indem er durch Staatsanleihen das Kapital in Wert hält, in Anleihen, die als Schuldenlast den Menschen zusätzlich aufgebürdet wird, sozusagen als Enteignung von hinten, als politische Enteignung der Staatsbürger. Weil ihre Lebenshaltungskosten wertloser wurden, so argumentierten die Systemtheoretiker des Kapitalismus, allen voran Maynard Keynes, könne man ja auch diesen Ausgleich durch Steuern von ihnen verlangen. Das Kapital wurde überhaupt nur noch in diesem Funktionalismus einer fortschreitenden Verwertung gesehen, so als ob der Unsinn dieses Wertwachstums kein Ende habe. Durch Regulation der Ausgleichsmechanismen der Werterhaltung, durch den staatspolitischen Ausgleich ihrer Defizite, durch ein Defizitspending sollte Mehrwert praktisch endlos regulierbar sein. Aber der Staat selbst bekommt ein Problem durch seine Verschuldungspolitik und er kann das auf Dauer nicht lösen, weil immer weniger Wirtschaftswachstum möglich ist, je unsinniger das Wertwachstum wird, je weniger Menschen an solchen Wirtschaftskreisläufen teilhaben können, je weniger sie verdienen und je weniger Steuern sie tragen können. Er muss seine Zahlungsversprechen entweder durch die Ausbeutung anderer Staaten ausgleichen oder in eine ungewisse Zukunft verlegen, den nachfolgenden Generationen überantworten. In jedem Fall wird das System zur Last der Menschen überhaupt. Was die Arbeit der Menschen entlastet, vermehrt ihre Existenzangst. Was ihre Arbeit entwertet, beschleunigt die Umschlagzeit ihrer Verwertung. Was Beruhigung sein könnte, wird zur Hektik und Nervosität ihres Lebensalltags. Und nicht nur die Produzenten sind hiervon betroffen, sondern auch die Konsumenten und selbst die Kapitaleigner. Was schnell und in hoher Zahl entstanden war, muss auch schnell und immer schneller produziert und verzehrt werden, um neuer Verwertung Platz zu machen, um das zirkulierende Geld in Wert zu halten.
Brutalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil's klar macht.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on to the other side. Break on through to the other side.
Eine unendliche Geschichte ist tödlich, weil der Tod selbst die Unendlichkeit ist. Die Menschen haben die tollsten Erfindungen zustande gebracht, um ihr Leben zu bereichern, doch haben sie es noch nicht geschafft, die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen aufzuhalten. Und sie werden es nicht schaffen, solange sie nicht ihre Wirtschaftsform ändern, den Verwertungszwang des Geldes, die Produktion von Mehrwert weltweit aufzuheben und die Reproduktion wie auch das Mehrprodukt der Arbeit in den Lebenszusammenhang der Menschen zurückzuführen. Die Märkte können ihn nur reduzieren und plündern und weltweite Verwerfungen durch den gegensinnigen Status der Vernutzung von Mensch und Natur hervorbringen. Die Freihandelsverträge werden das totalisieren und die Sinnfragen werden immer mehr zu Glaubenskriegen, Religionen zur Waffe ohnmächtig gemachter Menschen. Rein theoretisch gesagt ist die Rückwendung der Geschichte hin zu den Menschen nicht besonders schwierig. Es klingt natürlich einfach, aber es muss auch einfach zu sagen sein oder einfach mal gesagt werden. Alle Bedingungen hierfür existieren bereits. Es wäre nur nötig, den Tauschhandel in die Beziehungsform einer gesellschaftlichen Synergie zu wenden, in eine Ergänzungswirtschaft, die das Verschiedene als Bereicherung des ganzen Verhältnisses erkennt und anerkennt und nicht mehr gezwungen ist, es auf die Einfalt seiner Äquivalente, auf die Gleichgültigkeit gegen das Leben schlechthin zu reduzieren. Der Reduktionismus des Äquivalententauschs hat sich durch die Funktionalität der Geldverwertung inzwischen zur Bedrohung des Lebens überhaupt entwickelt. Deutlicher denn je treten deren Phänomene zutage. Die Natur der Lebensmittel und Bodenschätze und Wetter wird im Nutzen für das Wertwachstum denaturiert, mit Mitteln und Maßnahmen durchsetzt, die ein absurdes Wachstum durchsetzt, wodurch das Lebendige in eine tödliche Stringenz versetzt ist. Es ist nicht die Verknappung der Ressourcen, welche die Welt bedroht, nicht die vermeintliche Überbevölkerung und auch nicht die Wetterlage als solche. Es ist die Vereinseitigung und Plünderung der Ressourcen durch ihren Wert für das Kapital, die Beschleunigung des Wachstums für einen Warenhandel, der nur noch von einem Umsatz pro Zeit abhängig ist und durch die Verbilligung der Produktionskosten, die Wetten auf die Vermehrung von Geldwert anreizt, auch wenn dieser zunehmend nur noch dadurch anwächst, dass er die Lebensbedingungen selbst zugrunde richtet. Wer Geld besitzt, fürchtet nur mehr die Entwertung des Geldes dadurch, dass es nicht mehr einsetzbar ist, keine Anwendung findet. Sein Interesse ist, das Geldsystem überhaupt, das System als Ganzes in Gang zu halten. Und er wird mit wachsenden Verlusten immer mehr auf ein Wertwachstum setzen, das sich aus der Wirtschaft heraus verselbstständigt hat, weil und solange die Wirtschaft ihre Produkte nur als Menge anerkennt, als eine Warenmasse auf den Märkten der Welt, die als Wertmasse die Menschen zwingt, dafür zu arbeiten, um an ihr teilhaben zu können, um ihre Entwertung als Mensch zu überleben. Und es ist der Druck dieser Wertmasse, der Druck auf die Existenz der Menschen, sich in Wert zu halten, die Konkurrenz um einen für sie unsinnigen Lebensstandard, die den einzelnen Produzenten erschlägt, wenn er seine Verwertungslage nicht erreicht, wenn er nicht durch seine Kraft der Beschleunigung seiner Arbeit und damit dem unstillbaren Verlangen des Mehrwerts dienstbar ist. Darin prozessiert das, wovon man absehen muss, um ihm zu genügen, eben das, was einen Wert schafft, der alleine die Vorstellungen, die das Kapital für sich und von sich hat, bedient. Der Verwertungsdruck funktioniert wie ein Algorithmus, indem er die Geldverhältnisse zu ihrer optimalen Nutzung austariert, hier mal durch die Zins- und Währungspolitik, dort mal als Wetter auf den Finanzmärkten. Er unterwirft sich die Wirklichkeit der Menschen, indem er seine politische Gewalt, die Macht seiner Eigentumstitel verfestigt, auch wenn darin überhaupt nichts mehr Eigenes existiert. Und das ist seine Verfügungsmacht über die Existenz der ganzen Menschheit. Die Menschen müssen von ihrem wirklichen Leben absehen, nur um sich in der Konkurrenz ihrer Verwertung zu erhalten. Sie müssen Mehrwert produzieren, nur um das dadurch erzeugte Risiko ihrer Existenz zu mildern. Aber das Ganze existiert nicht in der Geschichte des Lebens, auch nicht in den Schuldverpflichtungen hierfür, sondern vor allem im Glauben an seine Werthaltigkeit. Es ist ein Wert, den es gar nicht wirklich geben kann, weil er verbraucht ist, bevor er gebildet wird. Es ist der Wert einer vergangenen Arbeit, einer toten Arbeit, die die Lebendige und das Leben schlechthin bestimmt. Es ist der Mehrwert, der in seiner Geldform über die Entwicklung der Gesellschaft hinausschießt, über ihre Mehrproduktion hinweg einen Wert in seinen Fiktionen festhalten muss, damit das ganze Verwertungssystem nicht in sich zusammenbricht. Es ist das Wertwachstum der Fiktionen, das nicht mehr bei den Menschen als Fortschritt ihres Lebensstandards ankommt, sondern sich lediglich in den Schuldverhältnissen auf den Geldmärkten beständig anreichern muss, um sich in Wert zu halten und zu vermehren, den Menschen frisches Geld entzieht, um das Tote zu bewirtschaften. Es ist der Wert der Schulden, der längst verbraucht ist und nur dadurch dienlich ist, die Menschen überhaupt schuldpflichtig zu halten. Das Schuldsystem betreibt die schlechte Unendlichkeit von einem Fortschritt, der nur noch als Rückschritt existieren kann, als Entwicklung, welche die Substanz des Lebens aufzehrt, nur um zu begleichen, was längst beglichen war, produziert und verbraucht, ohne seinen Sinn gesellschaftlich wahrzumachen. Das Tote, das das Leben bestimmt, befördert den Tod im Leben, indem es die Sinnzusammenhänge seiner Natur zerstört. Nicht nur in der Zerstörung gesellschaftlicher Sinnzusammenhänge treibt es sich fort. Die allgemeinste Lebensbedingung, die Natur als solche, ist ihm längst ausgeliefert. Die Masse der kleinen Störungen hat sich zu einer Vernichtungsmasse auf alle Naturprozesse entwickelt. Die Mittel, die eingesetzt werden, um die Natur wieder funktional zu machen, vernichten die Möglichkeiten ihrer Erholung. Das fortschreitende Waldsterben und Bienensterben bedroht den Fortbestand der ganzen Menschheit. Schon Albert Einstein hatte die Logik dieses Prozesses erkannt und davor gewarnt, wenn die Bienen gestorben sind, wird auch die Menschheit sterben. Denn dann ist der Naturzusammenhang der Fruchtfolge und Befruchtung die Natur der Früchte zerstört und kein Kunststoff der Welt kann das ersetzen, weil er selbst ein Produkt hieraus ist. Dass es bis dahin nicht mehr allzu weit ist, zeigen auch schon Filme wie zum Beispiel Geheimnisse des Bienensterbens auf Arte oder Bitterer Honig. Der Eingriff in das Wesen von Mensch und Natur zerstört nicht nur ihre stofflichen Lebensbedingungen, sondern vor allem auch ihre Intelligenz, das Bestreben, aus der natürlichen Vielfalt und Wechselseitigkeit verschiedenster Potenziale Neues zu gestalten, Geschichte entstehen zu lassen und fortzuführen. Die Verbindungen, die in ihrer Fortbildung einander ergänzen, ihre Welt bereichern können, werden ergriffen von einer Existenz, in der sie gleichgültig gemacht werden, gleich gelten sollen, um gegeneinander konkurrieren zu können, nicht für ihr Leben, sondern nur, um ihre Konkurrenzverhältnisse zu überleben. Aus Intelligenz wird Dummheit, wo sie sich den Gegebenheiten unterwirft, sich in die notwendig erscheinenden Zwänge der Existenz einfügt, nur um sie als das zu halten, was sie längst schon waren. Was als Wertwachstum auftritt, ist die Reduktion der Wirtschaft auf das, was sie durch die Wertverhältnisse der Marktwirtschaft nicht wirklich sein kann. Es ist die permanente Entwirklichung des Wirtschaftswachstums, das eigentlich die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse für die Menschen, die Reduktion ihrer Aufwände für eine sinnvolle Nutzung ihrer Produkte wäre. Die Geschichte geht immer weiter, auch wenn sie tödlich ist. Seit über 300 Jahren hat die bürgerliche Gesellschaft sich zum Kapitalismus entwickelt und ist in einem kapitalistischen Feudalsystem angelangt. Seitdem erfüllt sie ihre Verwertungslogik und dreht sich im Zeitgeschehen manchmal auch unmerklich zwischen Prosperität und Krisen in einem Kreis, der in seiner Logik und langfristig ein Teufelskreis ist. Und der wird nicht durch einen Knall in sich zusammenbrechen. Er wird aber das verfolgen, was in ihm steckt, sich in ihm bewegt. Und das lässt sich letztlich in der Kurzform zusammenfassen. Was der Wert an Wert gewinnt, das entzieht sich den Lebenszusammenhängen der Welt, wird zu einer leeren Abstraktion, die als fremde Macht sich gegen das Leben überhaupt wendet, teils in ökonomischer Form als Verlust an Lebensqualität, teils als kulturelle Macht im Machtbedarf einer egozentrischen Expansion persönlicher und nationaler Herrschaftsbedürfnisse. Es ist nicht das Geld, wie wir es uns vielleicht als Zahlungsmittel, als Ausgleich für verschiedene Lebensaufwendungen vorstellen. Es ist das Geld, das im Grunde nur als eine Idealisierung funktioniert, als Idee einer quantitativen Substanz ihrer Beziehungen. Aber diese Aufwände können nur qualitativ aufeinander bezogen in politischen Verpflichtungen ausgehandelt werden. In der bloßen Aufhäufung als Wertmasse zergeht ihre Wirklichkeit und es vergesellschaftet sich so die politische Macht einer Ökonomie, die nicht Reichtum für die Menschen bildet, sondern nur den politischen Eigentum nützt, dem Privateigentum an der Erde, der Arbeit und dem Leben der Menschen überhaupt. Rein strukturell ist das relativ leicht zu stoppen, indem die Gesetze aufgehoben werden, die solches Eigentum privatisieren und seiner gesellschaftlichen Herkunft entziehen. Das Eigentum an Wohnraum, den der Besitzer nicht zum Leben braucht. Das Eigentum an Produktionsanlagen, die nicht den Reichtum der Menschen, sondern den Geldbesitz der Besitzer vermehrt. Und den Besitz an Grund und Boden, der nicht in seiner Natur gesellschaftlich zur Sinnbildung der Menschen verarbeitet wird, sondern die Vernutzung und Zerstörung ihrer Natur und ihrer Bedürfnisse betreibt. Es ist die politische Form der Ökonomie aufzuheben, also die Politik der Rechtsprechung zu vergesellschaften, sie in die Lebensräume der Menschen zurückzuführen, damit sie ihr Leben in ihren Kommunen und Regionen und deren internationalen Netzwerken nicht nur ideell, sondern auch wirklich herausbilden können. Der Kampf gegen diese Herrschaftsform kann daher nicht selbst nur formell sein. Er ist zugleich dadurch zu führen, dass der gesellschaftliche Nutzen der Produktion unmittelbar Sinn für die Menschen macht, dass nicht die politische Ökonomie an der Macht bleibt, sondern eine ökonomische Politik in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung der Menschen entsteht. Das war's dann wieder für heute. Wie immer könnt ihr den Text auf der Kulturkritik.net nochmal genauer studieren, die verwendeten Begriffe durch das Lexikon dort nachschlagen und auch das Ganze nochmal hören. Aus Zeitgründen konnte der Artikel nur zur Hälfte hier gesendet werden. Vielleicht findet ihr dort noch weitere Anregungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.